herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Übers Essen wird viel geredet und vieles ist bekannt. Aber wussten Sie, dass die Ernährung in den ersten 1000 Tagen unseres Lebens, also von der Befruchtung der Eizelle bis zum Ende des zweiten Lebensjahres, entscheidend dafür ist, ob wir später eher gesund oder krank sein werden? Und dass auch Senioren besser dran sind, wenn sie selbst im Alter noch anfangen, gesünder zu essen? Unser Gast beschäftigt sich tagtäglich mit Ernährungsfragen. Als Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung berät sie unter anderem Kitas und Kantinen im Norden. Jetzt hat sie Tipps für uns. Herzlich willkommen, Ernährungsexpertin Dr. Petra Schulze-Lohmann. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Guten Abend.
Frau Schulze-Lohmann, wie sah denn Ihr Tag heute aus?
Mein Tag. Ich habe genüsslich gefrühstückt mit selbstgemachtem Joghurt und Müsli. War danach natürlich jetzt auch erstmal 7 Stunden im Büro, hatte aber das große Glück, dass heute in einer Teamsitzung ein Frühstück noch präsentiert wurde und ich also eine zweite Mahlzeit noch zu mir nehmen konnte. Und dann bin ich ganz entspannt hierher gefahren.
Wenn Sie wissen, Sie haben einen anstrengenden langen Tag, machen Sie dann auch manchmal so Vorbereitungen zu Hause, nehmen was mit in der Tupperdose oder hoffen Sie immer, dass es was Leckeres und Gesundes gibt, da wo Sie gerade sind?
Nein, ich nehme tatsächlich was mit. Das ist einfacher. In den meisten Fällen gibt es nämlich nichts und insofern ist es gut, vorbereitet zu sein.
Gibt es denn generell sowas wie gesunde Ernährung oder ist es für jeden individuell, was gesund ist?
Es gibt grundsätzlich natürlich eine gesunde Ernährung. Wir sagen ja immer, alles, was sehr pflanzenbetont ist, nicht zu fettreich, nicht zu zuckerreich, ist für jeden gesund. Aber natürlich gibt es Menschen, die brauchen mehr Nährstoffe, andere brauchen weniger, manche brauchen mehr Energie als die anderen. Je nach Alter, Lebenslage, Geschlecht, da gibt es schon Unterschiede.
Ernährungswissenschaftlerin Dr. Petra Schulze-Lohmann ist heute unser Gast und Laura Neumeister macht Appetit auf mehr.
Viel Gemüse, Ballaststoffe und natürlich Proteine. Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis für ein gesundes Leben von Anfang an. Die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Petra Schulze-Lohmann beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und weiß, gerade die ersten 1000 Tage unseres Lebens sind dabei entscheidend.
Diese 1000 Tage beginnen im Grunde genommen mit dem Zeitpunkt der Befruchtung und enden mit dem Ende des zweiten Lebensjahres.
Sie ist die Leiterin der Sektion Schleswig-Holstein der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Gemeinsam mit ihrem Team sensibilisiert sie bei Vorträgen, Seminaren und Workshops zum Thema Ernährung. Von der Schwangerschaft bis ins Kleinkindalter, über die Verpflegung in Kitas und Schulen bis hin zur Ernährung im hohen Alter. Denn die richtige Auswahl und die Qualität unserer Lebensmittel bleiben ein Leben lang wichtig, sagt Ökotrophologin Petra Schulze-Lohmann.
Gesunde Ernährung, immer wieder aktuell, spannend, interessant. Wundert Sie eher, Frau Schulze-Lohmann, Sie sind jetzt 30 Jahre in diesem Thema beheimatet, beschäftigen sich damit tagtäglich. Wundert Sie eher, wie viel richtig oder wie viel immer noch falsch gemacht wird?
Ehrlich gesagt, eher immer noch, wie viel falsch gemacht wird, leider, muss man sagen. Es gibt viel Aufklärung, aber der Mensch ist, wie er ist. Er hat natürlich auch viele Verlockungen durch die Industrie. Es wird einem alles sehr leicht gemacht. Und ich glaube, das macht es oft auch schwer, dann die richtige Auswahl zu treffen.
Was meinen Sie denn, sind die größten Fehler, die man selbst macht?
Die größten Fehler sind sicherlich eine nicht vorhandene Planung. Man läuft morgens los und hat sich nicht überlegt, wie der Tag so abläuft. Und dann ist natürlich die Versuchung, schnell zum Bäcker oder irgendwo zur Pizzeria oder zum Dönerstand zu gehen, einfach groß.
Ist das schon mal der Tipp, immer die berühmte alte Tupperdose dabei zu haben mit dem Butterbrot mit Käse drauf?
Das wäre schon gut. Oder der gute alte Henkelmann, der ja auch plötzlich wieder en vogue ist, ne, wo man sich die Speisen wirklich selbst zubereiten kann. Das ist schon nicht schlecht.
Wir haben gerade gehört, und das fanden wir in der Redaktion wirklich erstaunlich, weil die meisten von uns wussten das nicht, dass in den ersten 1000 Tagen, sagen Sie, und zwar von der Befruchtung an, dass da eigentlich schon das Kind, ich sag mal, programmiert wird für sein späteres Leben. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, das ist wirklich ein ganz spannender Prozess und auch ein wichtiger, weil wir laufen ja im Grunde genommen der Problematik hinterher. Ne? Die Menschen werden übergewichtig, sie werden adipös, sie kriegen verschiedene Erkrankungen. Und wenn wir das in diesem ersten Zeitraum wirklich schaffen, dann hat man es hinterher einfach viel leichter. Und was da passiert, ist die sogenannte epigenetische Prägung, nennt man das. Das heißt, ich verändere die Gene nicht, aber ich kann sozusagen wie ein Lichtschalter an- oder ausschalten und programmieren in Richtung, ich habe eine erhöhte Bereitschaft, übergewichtig zu werden oder ich habe sie eben nicht. Mhm. Und das Zeitfenster, ich finde es faszinierend, weil man damit den Menschen das weitere Leben so erleichtern kann.
Ja, und vor allem, weil es wirklich von der Befruchtung an ist. Also, dass man nicht rauchen soll in der Schwangerschaft und nicht trinken, das weiß ja mittlerweile jeder. Aber dass es wirklich so früh losgeht mit der Prägung.
Ja, genau. Also das geht wirklich am ersten Tag los. Das heißt eigentlich, jeder, der überhaupt mal schwanger werden möchte, der auch nur den Gedanken daran hegt, der sollte frühzeitig auf seine Ernährung achten. Oft weiß man erst nach 8 Wochen, dass man schwanger ist, und dann sind schon 2 Monate verloren. Also man kann gar nicht früh genug anfangen damit.
Was ist denn das Wichtigste, was man in der Zeit tun kann und muss als Frau?
Natürlich kalorienbewusst so essen, dass man durchaus natürlich sein werdendes Kind ernährt, aber dass man nicht über die Gebühr zunimmt. Nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Fett, also eigentlich relativ langweilige Botschaften. Eine gesunde, pflanzenbetonte Ernährung, die dem jeweiligen Energiebedarf entspricht.
Früher hat man ja so gesagt, Essen für zwei. Gilt das noch?
Überhaupt gar nicht. Also im ersten Drittel der Schwangerschaft sowieso nicht. Ja. Da braucht man wirklich nicht mehr. Hinterher wird es ein bisschen mehr. Aber das sind am Anfang 150, irgendwann vielleicht 200 Kalorien. Das ist ein Stück Brot mit Käse und nicht viel mehr. Also für zwei ist wirklich viel zu viel.
Wie kommen Sie oder wie kommt die Wissenschaft genau auf diese 1000 Tage? Und sind das neuere Studien, dass wir davon noch nichts gehört hatten? Oder sind die nur nicht so publik gemacht worden?
Ich glaube, sie sind einfach noch nicht so publik gemacht worden. Es gibt sie jetzt schon seit bald 20 Jahren. Aber es wird eigentlich immer offensichtlicher. Und es wird eigentlich auch immer offensichtlicher, dass dieses Zeitfenster für alles, auch außerhalb der Ernährung, so wichtig ist. Also auch für Bindung, für Vertrauen, für psychische Stabilität. Da spielen ganz viele Faktoren noch mit rein.
Und 1000 Tage, ist das, weil es eine gute Zahl ist, dass man sich die besser merken kann? Oder geht es wirklich genau um bis ans Ende des zweiten Lebensjahres? Was passiert dann danach?
Danach geht es natürlich weiter. Aber diese Prägung, diese epigenetische Prägung, die ist dann abgeschlossen. Was nicht heißt, dass ich beim 3-jährigen Kind nichts mehr erreichen kann. Aber dann muss ich halt auf dem aufbauen, was bis dahin gemacht worden ist. Und kann aber natürlich trotzdem mit einer normalen, gesunden, ausgewogenen Ernährung weitermachen.
Viele Kinder kommen ja so mit 1,5 Jahren mittlerweile in die Kita. Da habe ich natürlich als Mutter nicht so viel Einfluss, wie mein Kind dort ernährt wird, wie wenn ich es selber in der Hand habe. Was für Fehler, Sie arbeiten ja auch mit Kitas zusammen, werden denn da häufig mal gemacht?
Grundsätzlich ist es in der Kita natürlich schwierig. Da kommen 100 Kinder zusammen aus unterschiedlichen Elternhäusern. Die haben alle unterschiedliche Sachen kennengelernt. Oft ist es einfach so, dass in den Kitas das Gemüse zu kurz kommt. Da stellen wir immer wieder fest, dass doch von den Kindern natürlich gerne Sachen wie Pommes, Süßspeisen und Sonstiges gegessen werden. Und da muss man einfach nachsteuern und da muss man unglaublich viel Geduld haben. Denn man sagt bei Kindern, die brauchen mindestens 8, eher 15 und noch mehr Wiederholungen, bevor sie ein neues Gericht mögen. Und das ist im Prinzip ja auch gesund. Wir sagen unseren Kindern ja auch, steck nicht einfach alles in den Mund und beim Brokkoli wollen wir es plötzlich. Aber so muss man es einfach immer wieder in verschiedenen Zubereitungsarten anbieten, damit so ein Kind langsam Vertrauen zu diesem Produkt gewinnt.
Aber ich kann jetzt meinem 1,5-jährigen Kind ja nicht die Tupperdose mitgeben. Was mache ich also? Und wie sehr, sag ich mal, verhagelt mir auch vielleicht dann das falsche Essen in der Kita, meine Programmierung, die ich ja so mühevoll versuche durchzuhalten.
Also man muss jetzt fairerweise sagen, viele Kitas geben sich unglaublich viel Mühe.
Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen.
Zu lenken. Ne? Und ich kenne auch keine Kita, bei der es nicht ständig von morgens bis abends Rohkost gibt. Also solche Sachen machen die zum Beispiel wirklich richtig gut. Und ansonsten versuchen wir natürlich als Deutsche Gesellschaft für Ernährung den Kitas immer unseren DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung nahezubringen, der wirklich der Kita genau aufführt, wie es sein sollte.
Sagen Sie mal ein Beispiel, dass wir das alle wissen. Diesen Standard gilt ja auch für zu Hause oder nur für die Kita?
Der Standard gilt für die Kita, aber man kann sich natürlich für zu Hause auch dran orientieren. Und der zeigt einfach auf, wie oft pro Woche Gemüse gegeben wird, wie oft Fleisch, in welchen Mengen, wie oft Fisch und Milchprodukte und sowas.
Gilt immer noch, ich sag mal, das Bild vom bunten Teller? Möglichst viel unterschiedliche Farben auf dem Teller?
Grundsätzlich ja. Also möglichst viel buntes Gemüse. Das ist eigentlich das, was oben aufsteht. Denn das bedeutet, dass ich von allen Nährstoffen, von allen Vitaminen vor allem viel bekomme. Und Gemüse ist ja auch deshalb so schön bunt, weil viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe drin sind, die einfach für ganz viele Stoffwechselfunktionen auch wichtig sind.
Wenn ich jetzt frühzeitig in dieser Prägephase dem Kind Gemüse gebe oder versuche, unter euch zu jubeln, sage ich mal so, heißt es, dass es dann vielleicht später mehr Lust hat auf Gemüse und automatisch mehr Gemüse essen möchte?
Also die Chance ist zumindest da. Es hängt natürlich auch da wieder davon ab, wie ich jetzt mein Kind zu Hause ernährt habe. Ich kann ihm ja auch mit Gläschenkost viel Gemüse anbieten. Ich will jetzt nicht alle Gläschen schlecht machen, aber die sind alle gelb-orange. Und dann wird es einfach hinterher schwieriger, wieder zu sagen, es gibt den grünen Spinat und es gibt die rote Karotte und die, was weiß ich, was noch, rote Tomate. Also es ist natürlich besser, dann auch die Produkte selbst zu Hause zuzubereiten und wirklich frisch zu servieren.
Also bei der gesunden Ernährung, da geht es ja nicht nur darum, was und wie viel man isst, sondern auch wann man isst. Das richtige Timing macht einen sehr großen Unterschied. Und in der Ernährungswissenschaft spricht man von Chrononutrition, Essen nach der inneren Uhr. Petra Wertz.
Kohlenhydrate und Obst verstoffwechselt unser Körper am besten morgens. Deshalb unbedingt frühstücken. Am Abend keine Pasta und Finger weg von fettem Essen, wie zum Beispiel Burger. Es geht ums richtige Timing fürs Essen, genannt Chrononutrition. Chronobiologe Henrik Oster erforscht unsere inneren Uhren, die dafür da sind, dass Körperfunktionen synchron laufen.
Wir haben innere Uhren eigentlich in allen Zellen unseres Körpers und die sorgen dafür, dass eigentlich Prozesse zu den richtigen Tageszeiten bereit sind. Unser Körper ist am Morgen darauf eingestellt, Nahrung zu sich zu nehmen und die dann auch effektiv zu verarbeiten und letztendlich als Energie für Muskeln zum Beispiel oder für das Gehirn zur Verfügung zu stellen.
Unsere inneren biologischen Uhren sind eng an die natürlichen Licht-Dunkelzyklen gekoppelt.
Also zum Beispiel die Uhren im Lebergewebe und im Fettgewebe, die sind sehr empfindlich für den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Wenn wir jetzt unsere Nahrungsaufnahme komplett in den späten Tag oder vielleicht bis in die Nacht hinein verschieben, dann passen sich diese inneren Uhren an. Aber andere innere Uhren, zum Beispiel im Gehirn, bleiben mit dem Licht-Dunkel-Zyklus, also dem Tag-Nacht-Rhythmus, verknüpft. Und dann haben wir zwei unterschiedliche Zeiten in unterschiedlichen Geweben. Und das ist wahrscheinlich auf Dauer sehr ungesund.
Das komplette Auslassen des Frühstücks ist immer noch ein Trend. Und für fast jeden zweiten ist das Mittagessen die erste Mahlzeit.
Keine Zeit oder kein Hunger.
Ich frühstücke tatsächlich in der Woche gar nicht.
Meine Schwester hat das eine Zeit lang gemacht und mein Vater auch. Ich habe es auch mal gemacht, aber es ist nichts für mich. Weil ich aufstehe und Hunger habe. Und dann kriege ich Kreislaufprobleme, wenn ich nicht frühstücke.
Auch für die sogenannten Morgenmuffel ist ein ordentliches, nährstoffreiches Frühstück zu empfehlen. Nur nicht gleich nach dem Aufstehen, sondern etwas später am Vormittag.
Die Langzeitstudien zeigen eigentlich ziemlich unisono, dass Menschen, die morgens Frühstück zu sich nehmen, eine ganze Reihe von verringerten Risiken für metabolische Erkrankungen in der langen Zeit haben.
Gesund ist es, einer alten Binsenweisheit zu folgen. Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann.
Meine Eltern haben mir das so beigebracht und ich habe so ein wohliges, glückliches Gefühl, wenn ich gefrühstückt habe und dann losgelaufen bin zur Arbeit. Man weiß nie, was auf dem Weg zur Arbeit passiert. Vielleicht bleibt man irgendwo stecken und da hat man Hunger.
Obst, frische Obst, Schwarzbrot mit Käse. Das ist jeden Tag morgens mit Kaffee.
Ich versuche abends nach 18 Uhr dann halt vielleicht eine Tomatensuppe zu essen. Oder zu trinken.
Es ist eher abzuraten, sehr spät noch sehr fetthaltige Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, weil die relativ kompliziert zu verdauen sind und verhindert letztendlich auch, dass wir einfach und gut einschlafen können.
Es geht also nicht nur darum, was wir essen und wie viel, sondern auch wann. Zumindest für unsere inneren Uhren ist es optimal, die Hauptmahlzeiten in die erste Tageshälfte zu legen.
Ja, Essen nach der inneren Uhr. Was halten Sie davon?
Im Prinzip finde ich es gut, wenn man sich wirklich danach richtet, wann habe ich Hunger, wann verspüre ich überhaupt Appetit, wann soll es losgehen. Das, was jetzt im Beitrag eben auch gesagt wurde, dieses klassische Frühstücken wie ein Kaiser, dann der König, dann der Bettelmann, macht sicherlich Sinn, wenn ich einen sehr geregelten Tagesablauf habe, mit dem das auch funktioniert. Mhm. Wir haben Menschen in Schichtarbeit, wir haben Menschen, die müssen abends viel arbeiten. Da verschiebt sich sowas natürlich. Und ich denke, da muss man immer gucken, was für ein Typ man auch ist. Und auch dieses Frühstücken. Ich habe es auch so gelernt, ich mache es auch so, ja. Weil ich es auch angenehm finde. Aber es gibt Menschen, die sind einfach die letzten Morgenmuffel und für die ist es sicherlich nicht so gut, gleich üppig zu frühstücken. Die trinken eine Tasse Kaffee oder auch einen Joghurt und dann geht es aber erst zwei Stunden später weiter. Also ich denke, das hat aber auch was mit der inneren Uhr zu tun, wirklich wieder in sich reinzuhorchen und zu gucken, was ist da los in meinem Körper? Ne? Sagt er mir jetzt, er braucht Nahrung oder sagt er es mir nicht?
Das heißt, man kann nicht sagen, generell morgens frühstücken und am besten Obst und Müsli und ein Käsebrot frühstücken ist optimal für jeden, sondern man muss individuell so ein bisschen spüren, in sich reinhorchen, wie Sie sagen, was zu mir passt, zu meinem Mechanismus.
Genau, das auf jeden Fall. Letztendlich kommt es immer auf die Tageskaloriendosis an. Ne? Das bleibt einfach, wie viel brauche ich. Und was sicherlich richtig ist, ist einige Stunden bevor ich ins Bett gehe und schlafen möchte, dort nicht mehr so üppig zu essen, denn das liegt schwer im Magen und dann schläft man einfach meistens schlechter.
Und kein Salat, weil der sich nachts verdaut und gärt? Oder das, ist das eine Mehr?
Das ist eine Mehr.
Ah, okay.
Der Salat, der kann durchaus gegessen werden.
Also, keine Ausrede, auch Salat, nicht nur gedämpfter Nein. Brokkoli, auch Salat kann gegessen werden. Nun gibt es ja seit einiger Zeit diesen Riesentrend vom Intervallfasten, wo man ja morgens eigentlich nichts isst, weil in der Regel essen die abends die Leute spät, 18 Uhr, und dann soll man ja 12 Stunden, 14 Stunden nichts essen. Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht zum Frühstück, sondern steigt erst um 12 ein. Widerspricht sich dieses Essen nach der inneren Uhr mit dem Intervallfasten?
Also wenn das so strikt gehandhabt wird, dass man wirklich sagt, ich fange erst mittags an, finde ich ja. Man kann das Intervallfasten natürlich individuell gestalten und sagen, mein Zeitfenster ist von bis. Mhm. Denn es macht auf jeden Fall Sinn, mal eine gewisse Zeitspanne gar nicht zu essen, weil nur dann der Insulinspiegel sinken kann. Und erst wenn der Insulinspiegel sinkt, kann die Fettverbrennung angestoßen werden. Und von daher macht es natürlich Sinn, wirklich Essenspausen einzulegen. Das gilt für Erwachsene und nebenbei gesagt auch für Kinder. Mhm. Also da wird das oft so getan, als müssten die permanent was zu essen haben. Also auf jedem Spielplatz sieht man immer die großen Picknickkörbe. Das ist Quatsch. Auch Kinder können mal 2 bis 3 Stunden ohne Nahrung auskommen und das tut ihnen gut.
Und Intervallfasten deshalb, weil sich dann die Zellen erneuern und praktisch diese Zeit zum Recyceln nutzen. Wenn sie mal nichts zu tun haben und nicht mit Verdauung beschäftigt sind, können sie Sinnvolles machen?
Genau, sie können wirklich die Fettverbrennung. Also das kann dann angekurbelt werden und das macht ja langfristig immer Sinn.
Aber das finde ich interessant, dass Sie sagen, man kann also durchaus auch sich selbst die Zeit setzen, weil ich hatte das immer so verstanden, man muss praktisch von abends bis morgens über Nacht Intervall fassen. Ich kann also, wenn ich spät frühstücke, auch sagen, okay, dann esse ich heute Abend erst um 6, wenn ich um 11 gefrühstückt habe und habe dann auch einen Intervall von 7 Stunden genau. oder 10 Stunden, keine Ahnung.
Genau, Sie müssen dann nur wieder gucken, wann Sie ins Bett gehen, damit Sie da wieder nicht zu nah dran sind.
Sie haben Hülsenfrüchte mitgebracht. Warum ausgerechnet Hülsenfrüchte?
Weil wir ja so gerne möchten, dass die Menschen sich mit einem höheren pflanzlichen Anteil ernähren. Einmal, weil es natürlich einerseits gesund ist. Hülsenfrüchte bieten viel Nährstoffe, bieten viel Eiweiß und auch viele Mineralstoffe. Und andererseits geht es natürlich auch darum, nicht das Fleisch zu verdammen und vom Speiseplan zu nehmen, aber zu reduzieren. Mhm. Fast weniger aus gesundheitlichen Gründen als mehr aus Nachhaltigkeitsgründen, weil wir haben jetzt die Trockenheit. Ne? Wir können uns auf Dauer die Ernährung mit Fleisch gar nicht mehr leisten.
Hülsenfrüchte, da gibt es ja auch echt eine große Auswahl. Wir haben rote Linsen, Beluga-Linsen, schwarze, wir haben Kichererbsen. Gibt es eine Hierarchie, was am wertigsten ist?
Gibt es nicht. Alle Hülsenfrüchte sind eigentlich relativ vergleichbar. Man kann jetzt um die Kommastellen feilschen, muss man aber nicht. Was man vielleicht unterscheiden kann, Sie haben hier ja auch die Linsen so schön aufgebaut, die sind natürlich in der Zubereitung sehr viel schneller. Mhm. Die koche ich wirklich 10 Minuten und dann sind die gar, während ich die getrockneten Bohnen natürlich immer erstmal einweichen muss. Und das muss ich einfach besser planen. Das geht auch, aber ich muss es planen, damit es am nächsten Tag dann einigermaßen zügig geht.
Und gehören die Hülsenfrüchte jeden Tag auf den Ernährungsplan? Oder wie würden Sie das?
Also bislang sind wir da in unseren Empfehlungen noch sehr sparsam. Da sind wir bei 125 Gramm Hülsenfrüchten pro Woche. Mhm. Das liegt aber daran, dass unsere aktuellen Verzehrsempfehlungen sich auch danach mitorientieren, was der Deutsche im Moment isst. Und er isst noch sehr wenig. Ich fände es gut, weil ich glaube, es ist auch für die Verträglichkeit gut, wenn man sich so langsam reinschleicht. Das muss nicht gleich die ganze Linsensuppe sein. Man kann mal, wenn man Frikadellen macht, da zur Hälfte Linsen reintun. Man kann Frischkäse mit Linsen mischen oder ein paar Bohnen in die Suppe schmeißen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
Ja, und dank der Levante-Küche kann man es ja mittlerweile auch so spannend würzen, auch mit Koriander. Man muss ja nicht immer klassisch die alte Erbsensuppe mit dem Wiener Würstchen essen oder auch ohne das Würstchen, aber eben so, wie wir es gelernt haben. Sondern es gibt ja mittlerweile so viel Zubereitungsarten, genau. Gerade für Hülsenfrüchte. Sind Hülsenfrüchte vor allem proteinhaltig oder was macht sie wertvoll?
Ja, sie sind sehr proteinhaltig, das ist das eine. Damit also ein guter Ersatz für Fleisch. Und sie sind vor allem sehr ballaststoffreich. Und Ballaststoffe sind etwas, was in unserer Ernährung oder bei ganz vielen Menschen einfach fehlt. Und da bieten Hülsenfrüchte unglaublich viel.
Und Proteine brauchen wir wofür?
Proteine brauchen wir für jede Zelle unseres Körpers, Muskeln, Haare, Haut, Augen, alles Mögliche.
Es gibt ja die Fette, die Kohlenhydrate, die Proteine. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass Proteine eigentlich die sind, die am schnellsten runterfallen, obwohl sie so gebraucht werden. Ist das so? Ist das Ihre Erfahrung?
Es kommt drauf an. Wenn jetzt Menschen tatsächlich zum Beispiel in eine vegetarische oder vegane Kostform wechseln wollen, dann wird es natürlich erstmal knapper mit dem Eiweiß. Und dann muss man schon gucken, dass man es noch ausreichend schafft. Gerade wenn jetzt auch Milch und Milchprodukte zum Beispiel reduziert oder ganz weggelassen werden, kann es eng werden, gerade bei wachsenden Organismen, also vom Säugling bis zum 18-Jährigen, würde ich mal sagen. Dann aber auch wieder bei allen Menschen, die entweder eine Erkrankung, eine konsumierende Erkrankung haben oder bei den Seniorinnen und Senioren, die einfach mengenmäßig gar nicht mehr so viel essen, gleichzeitig Muskelabbau haben, die müssen gegensteuern. Und da wird das Protein sehr wichtig.
Über Senioren sprechen wir gleich nochmal. Worum geht es bei der täglichen Ernährung? Meist ja nicht mangelt, sind Kohlenhydrate. Zucker ist vom Speiseplan und aus der Küche für viele gar nicht wegzudenken. Doch tatsächlich ist die Geschichte des Zuckers auf dem europäischen Speiseplan überraschend jung. Ein Das historisch von Timon Bendikowski und Christiane Henningsen.
Süße Köstlichkeiten, zuckrige Leckerbissen, kalorienreiche Hochgenüsse. Gebäck, Torten, Schokolade, Desserts, all das war sehr lange eine absolute Rarität. Hunderttausende Jahre lang gab es nur wenige süße Speisen, mal Honig oder Früchte. Zuckerrohr fand erst ab dem 10. Jahrhundert langsam seinen Weg von Indien in den Mittelmeerraum. Damals noch eine extrem kostbare und seltene Ware.
Doch das ändert sich mit der Entdeckung Amerikas. Dort legen die Europäer, zunächst in der Karibik, dann vor allem in Brasilien, riesige Zuckerrohrplantagen an und versorgen die ganze Welt. Schwere Segelschiffe durchpflügen den weiten Atlantik und schaffen Zucker herbei. Ein Zentrum für die Verarbeitung in Europa wird Hamburg. Die Stadt profitiert vom florierenden Handel und zugleich von der Ausbeutung der afrikanischen Sklaven. Denn die müssen auf den Zuckerrohrplantagen schuften und bezahlen den europäischen Traum vom Süßen oft genug mit dem eigenen Leben.
Man sagt, an Zucker klebt Blut, denn eine der größten Deportationen der Menschheit ist untrennbar damit verbunden. Der berüchtigte transatlantische Handel. Von Lateinamerika aus werden vor allem Zucker, Tabak und Gold nach Europa verschifft. Dafür gehen Waffen und Branntwein nach Afrika. Von dort werden mehr als 12 Millionen Menschen als Sklaven verschleppt. Davon profitieren die hanseatischen Kaufleute. Über mehr als zwei Jahrhunderte bringt die Raffination von Rohrzucker der Stadt beträchtlichen Wohlstand. Um 1800 existieren in Hamburg etwa 400 Betriebe. In ihnen arbeiten über 8000 Menschen, die sogenannten Zuckerbäcker.
In den Zuckersiedereien, wie hier mitten in der Stadt, warten Schwerstarbeit und lange Arbeitszeiten auf die Frauen und Männer. Ihre Schicht beginnt oft mitten in der Nacht und endet erst 7 Uhr abends. Viele von ihnen verdingen sich als Tagelöhner. Arbeit ist in Hamburg billig. Deshalb lohnt sich für Fabrikarbeiter und Händler das Geschäft mit den Kolonialwaren. Und bald gibt es so viel Zucker auf dem europäischen Markt, dass sich auch der Mittelstand sein Leben versüßen kann.
Der kochende Sud aus Zuckerrohr wird in Tiegel aus Ton geschüttet. Dort kristallisiert er und erhält seine über Jahrhunderte typische Form. Doch immer noch ist Zucker nicht gerade billig. Es ist die Entdeckung der Zuckerrübe, die dann die europäische Zuckerproduktion revolutioniert. Ein Chemiker weist 1747 erstmals den Zuckergehalt der Runkelrübe nach. Handelskriege und Sklavenaufstände verteuern gleichzeitig den Import von Zucker. Jetzt hat die Stunde der Zuckerrübe geschlagen.
Deshalb wird Zucker immer billiger. Im 19. Jahrhundert ist er bereits eine Massenware und für die allermeisten Menschen leicht erschwinglich. Und die greifen gern und reichlich zu. Zu reichlich, wie wir heute mit Blick auf die gesundheitlichen Folgen wissen. Der Zucker, sein Anbau, sein Handel und sein Konsum, der hatte und hat seit Jahrhunderten eben nicht nur seine süßen Seiten.
Zucker, früher eine seltene Delikatesse, heute nicht mehr wegzudenken. Fluch oder Segen, das ist sicher nicht nur eine Geschmackssache.
Ja, Zucker, Fluch oder Segen, was sagt die Ökotrophologin?
Ja, ein Mittelding. Ne? Ich meine, unser Gehirn braucht Zucker. Ganz ohne Zucker können wir gar nicht leben. Aber im Moment ist natürlich der Zuckerkonsum in Deutschland deutlich zu hoch.
Ökotrophologin, So ist eigentlich Ihre Berufsbezeichnung. Ja. Was heißt das eigentlich genau? Ist es nur Ernährungswissenschaft oder mehr?
Nee, ganz offiziell Öko, der Haushalt und Tropho, die Ernährung. Haushalts- und Ernährungswissenschaften, so ist der Studiengang bezeichnet, wobei ich mich auf die Ernährung gestürzt habe.
Mit Ihrem Mann zusammen, der das Gleiche gelernt und gelehrt hat. Und wenn Sie zum Beispiel nachmittags so zusammensitzen, sagen Sie dann auch mal, auch jetzt ein Stück Kuchen? Zucker würde uns gut tun?
Ja, das sagen wir, das tun wir auch, ja. Dazu stehen wir auch. Also ich glaube, auch wenn die Gesamternährung einigermaßen ausgewogen ist, dann darf man sich auch durchaus dieses Stück Kuchen gönnen. Und wenn man es richtig gut macht, backt man ihn natürlich selbst, macht ihn mit Vollkornmehl und nicht so fett und dann geht das auch.
Sie haben zwei Kinder. Wie hat es geklappt mit der Ernährung?
Lange Jahre sehr gut. Die Jungs sind beide völlig genervt, dass die Eltern Ökotrophologen sind und doch immer sehr viel drüber diskutiert wurde. Inzwischen sind sie erwachsen, aber ich glaube, sie haben natürlich zwischendrin auch ihre Phasen gehabt, wo sie manches abgelehnt haben. Aber der Grundstein ist da und inzwischen kochen sie fantastisch und machen das, glaube ich, schon ganz gut.
Also nach einer kurzen Trotzphase, Protest, wir mussten so viel richtig machen, jetzt wollen wir auch mal was falsch machen, sind sie jetzt trotzdem auf den richtigen Weg eingeschwenkt. Genau. Was genau macht denn eigentlich Zucker im Körper, dass er so schlecht ist?
Naja, im Grunde genommen macht er erstmal die Zähne kaputt, das fängt oben schon an und wenn es zu viel Zucker wird, wird er einfach in Fett umgewandelt und geht auf die Hüfte, das ist das primäre Problem.
Mhm. Und da kriegen wir ihn nicht runter.
Schwer.
Sie sind im ganzen Norden eigentlich unterwegs, vor allem natürlich in Schleswig-Holstein und besuchen dort Kitas, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch Kantinen, Seniorenheime. Welche Erlebnisse haben Sie dort? Welche Erfahrungen machen Sie?
Also gerade in Senioreneinrichtungen ist es das Problem, dass wenig Budget zur Verfügung steht. Es ist eine Vollverpflegung vom Frühstück über Zwischenmahlzeiten bis zum Nachtsnack zum Teil. Das ist das eine Problem, dass sich die Einrichtungen bemühen, aber einfach wenig Ressourcen haben. Und was ja auch oft auch so durch die Presse geht, viele Menschen, die ins Seniorenheim kommen, sind bereits unter- und mangelernährt. Und so schwer wir es haben, Pfunde runterzubekommen, so schwer ist es für Menschen, die wirklich schon hochbetagt sind, wieder zuzunehmen.
Und Mangelernährung sichtbar oder messbar?
Beides.
Das heißt, als Angehöriger kriegt man das nicht immer gleich mit? Oder?
Als Angehöriger wiegt man seine zu pflegenden Angehörigen ja meistens nicht. Aber es reicht oft schon zu sehen, der Gürtel wird wieder ein Loch enger geschnallt oder die Hose schlackert. Also das ist dann schon sichtbar. Und man merkt vielen Hochbetagten auch wirklich die Schwäche an. Also dass alles anstrengend wird. Und auch Kauen ist ja ein hochkomplexer Vorgang und Schlucken. Und auch das wird dann einfach anstrengend.
Und deshalb wird weniger gegessen? Weil es anstrengend ist oder man hat auch nicht mehr so viel Appetit. Gerade Trinken ist ja auch ein Riesenproblem. Ne?
Man hat den Appetit nicht, der Zahnstatus ist oft schlecht und verändert sich natürlich auch schnell. Wenn ich immer stärker abnehme, verändert sich das Gebiss ja meistens nicht und dann klappert es irgendwo. Ne? Und dann tut es natürlich auch weh, dann essen die Leute einfach weniger.
Sie haben ein paar Hilfsmittel mitgebracht. Was sind das für Hilfsmittel?
Also ich fange mal mit dieser Tasse an. Da geht es eigentlich darum, wenn jetzt alles schon so ein bisschen steifer ist, kann ich diese Tasse ganz entspannt so ansetzen und muss nicht den Kopf nach hinten
weil
nehmen.
Weil sie zwei Henkel hat.
Sie hat zwei Henkel und sie hat diesen Nasenausschnitt. Aha. Das heißt, sie geht über die Nase drüber. Mhm. Das ist schon mal sehr pfiffig. Dieser Teller hat von unten einmal so eine Gummierung, das heißt, der rutscht nicht. Und er hat einen höheren Rand, das heißt, auch wenn ich nur eine Hand zur Verfügung habe, weil die andere vielleicht steif ist oder was auch immer, oder ich hatte einen Schlaganfall, kann ich immer noch hier mit
dem Löffel... Achso, der ist etwas steiler, der Rand.
Der ist steiler, ich kann da gut ran. Also wie man es für Kinder eigentlich auch hat.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn meine Hand krumm ist, kann ich das so biegen, dass es für mich trotzdem passt. Also dieses Besteck ist hin und her zu biegen.
Ja. Und das gilt auch für die Gabel natürlich?
Das gilt für die Gabel genauso.
Hier haben wir noch ein besonderes Glas.
Genau, das ist einfach, es kann ja auch sein, dass man auch abends genüsslich mal ein schönes Glas von, ob das nun Saft oder auch mal ein Wein ist, trinken möchte. Wenn die Hand zittert, mag man das nicht so gerne machen. Bei diesem dicken Stiel ist es sehr viel leichter zu greifen und man kommt eben nicht so in Gefahr, etwas zu
verschütten. Ach so, statt dünnes Weinglas einfach ein bisschen mehr Halt
im Grunde. Genau, und man kann es trotzdem bei einem schön gedeckten Tisch noch dazustellen, ohne dass es jetzt richtig wie so ein Hilfsmittel aussieht.
Wo gibt es denn diese Hilfsmittel zu kaufen?
Die gibt es auf jeden Fall in jedem Sanitätshaus. Manchmal muss man nachfragen, aber dort kann man die bekommen oder natürlich übers Internet auch.
Wenn Sie sagen, dass ältere Menschen oft unterernährt, mangelernährt sind. Was passiert denn dann in den Seniorenheimen? Werden die da richtig aufgepäppelt? Ist da für die Zeit das Geld da?
unterschiedlich. Also Seniorenheime versuchen unglaublich viel, aber man braucht oft ja Zeit, um den Menschen wirklich die Kost auch anzureichen. Und die Zeit ist eben nicht da. Wenn dann keine Angehörigen da sind, die noch mitfüttern oder unterstützen, wird es einfach schwierig. Es gibt inzwischen auch in Senioreneinrichtungen richtig so Essstraßen, wo überall ein paar Nüsschen und irgendwas platziert sind. Mhm. Gerade Demente laufen ja auch oft hin und her und verbrauchen dann auch noch zusätzlich Energie. Und dann können sie ständig irgendwo zugreifen. Muss natürlich immer hygienisch einwandfrei sein, aber das ist auch eine Möglichkeit, so ein bisschen zu unterstützen.
Weil Sie gerade von der Demenz sprechen, Sie haben hier ein Kochbuch rausgegeben. Was ist das Besondere an diesem Kochbuch?
Ja, das ist die zweite Auflage tatsächlich schon. Jetzt ist es so aus den 50er Jahren ungefähr. Da sind einfach Rezepte aus der Zeit drin. Also das ist auch gar nicht nur mit uns entstanden, mhm. sondern mit dem Kompetenzzentrum Demenz. Und gleichzeitig sind kleine Geschichten, kleine Gedichte, kleine Lieder aus dieser Zeit mit drin, um einfach die Dementen wieder anzuregen, sich mit ihrer Ernährung zu beschäftigen und wieder ein bisschen Lust zu bekommen, zu essen.
Und wo bekomme ich das?
Das bekommen Sie tatsächlich beim Kompetenzzentrum Demenz.
Mhm. Also vielen Dank. Sehr hilfreich. Gesundes Essen ist meist auch nachhaltiges Essen. Viel Frisches aus der Region, wenig industriell verarbeitete Lebensmittel und sparsam mit den Ressourcen umgehen, nicht zu viel wegschmeißen. Das ist ein Thema, das vor allem junge Leute umtreibt. Im Netz sensibilisieren immer mehr Food-Influencer für das Thema. Und sie zeigen, wie sich Nachhaltigkeit ganz praktisch und genussvoll leben lässt und wie aus kleinen Taten eine große Bewegung werden kann. Annbrit Backenbüll hat eine Influencerin in Hamburg getroffen.
Sie teilen nachhaltige Rezeptideen.
Früher war man einfach viel zu arm, um altes Brot wegzulaufen.
Wollen zeigen, wie sich Lebensmittel retten lassen.
Du hast einen gammeligen Rucola bei dir zu Hause? Also wir haben zwei.
Knuspern statt wegwerfen.
Hör auf, das trockene Fruchtfleisch von deinem selbstgemachten Saft wegzuwerfen.
In der Social-Media-Welt engagieren sich zahlreiche nachhaltige Food-Influencer für bewussteren Konsum. Auch Janka Alwohn ist Teil der Bewegung. Die Wahlhamburgerin bestellt häufig abgelaufene Lebensmittel in einem Online-Supermarkt.
Da gibt es wirklich alles Mögliche an Lebensmitteln, von Brot bis zu Milch, aber auch zum Beispiel Porridge oder sowas abgepackt. Und das kann man dort retten.
Mehrmals im Monat ist die 31-Jährige auch offline im Einsatz, bewahrt Lebensmittel in Supermärkten vor der Tonne. Was sie rettet, dokumentiert sie für ihre Community auf TikTok und Instagram.
Zu Hause sortiere ich dann einfach nochmal in Ruhe. Und beim Obst hatte ich sogar ein paar richtige Glücksfälle. Hier zum Beispiel die Maracuja oder diese Mangos, die waren einfach perfekt reif.
Seit etwa 5 Jahren versucht Janka über Social Media und ihren Blog für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu sensibilisieren. Was als Facebook-Gruppe in der Schulzeit begann, ist heute ihr Beruf. Dafür hat sie sogar ihren Job in der Systemgastronomie aufgegeben. Auch den heute online geretteten Einkauf präsentiert sie ihren Followern.
Und dann gab es auch noch einige Dips und Soßen zu retten. Die sind auch schon zum Teil abgelaufen. Dieser hier zum Beispiel 9.24. Aber ihr wisst ja, das MHD ist bei mir da, um gebrochen zu werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist einfach ein riesiger Aspekt, warum viele Lebensmittel im Müll landen. Und deswegen möchte ich da natürlich erreichen, dass alle Menschen aufgeklärt sind und die bessere Alternative nutzen, und zwar ihre Sinne.
Es gilt gucken, schmecken, riechen. Denn jährlich wandern in Deutschlands Privathaushalten etwa 6,3 Millionen Lebensmittel in die Tonne. Etwa 76 Kilogramm Abfall pro Person. Die junge Mutter will dem etwas entgegensetzen und zeigt, aus Kartoffelschalen können knackige Chips werden.
Da suche ich dann was aus dem Kühlschrank aus, was gerade verwertet werden muss, oder auch mal aus der Speisekammer, was weg muss. Genau. Und dann mache ich daraus irgendwelche interessanten Verwertungen, sodass es auch wirklich inspiriert und zum Nachmachen anregt.
Dinge, von denen du dachtest, dass sie in den Müll gehören, Teil 29. Spargelschalen, denn die eignen sich hervorragend für eine Suppe. Genauso wie das Kochwasser vom Spargel, und da kommen die Schalen hinein.
Aus den heute geretteten Lebensmitteln gibt es, ganz einfach, Nudeln mit Hackfleischsoße.
Und das ist jetzt eine ganze Mahlzeit, die eigentlich im Müll gelandet wäre. Und das ist heute mein Mittagessen.
Ihre Community ist überwiegend weiblich. Aber beim Alter kennt das Thema Lebensmittelverwertung keine Grenzen.
Ich bekomme Fragen von schon so eingestandenen Hausfrauen, die dann sagen, gut, das habe ich schon mal gehört, aber da habe ich tatsächlich noch mal was Neues bei dir gelernt. Und auch jungen Leuten, die sich eben gerade mit dem Thema Kochen erst beschäftigen.
Janka ist überzeugt, dass ihr Thema wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch weil viele erkennen, dass Überfluss einen Preis hat.
Wir haben alles zur Verfügung, wir können jederzeit einkaufen gehen und dadurch ist diese Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln einfach gesunken.
Lebensmittel als Wert, nicht als Wegwerfware.
Ja, die Wertschätzung gegenüber unseren Lebensmitteln, welche Erfahrung machen Sie? Ist die noch da oder wird die immer weniger?
Die wird weniger, aber sie wird, beziehungsweise jetzt ist eigentlich gerade wieder der Umkehrtrend da. Wir machen jetzt gerade umfangreiche Restemessungen in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung und stellen auch fest, dass die Einrichtungen auch darauf aus sind, möglichst wenig zu verschwenden. Natürlich auch aus monetären Gründen, aber auch um wirklich Lebensmittel zu retten, denn da wird unglaublich viel auch weggeschmissen.
Mindesthaltbarkeitsdatum war ja gerade Thema. Wie streng sind Sie mit den Daten, die auf dem Joghurt, auf dem Hackfleisch stehen?
Also beim Joghurt bin ich tiefenentspannt. Der kann auch 2 Monate abgelaufen sein. Ich mache ihn auf und gucke ihn an und rieche rein. Beim Hackfleisch, das hat ein Verbrauchsdatum, das sollte immer weggeschmissen werden. Mhm. Also wenn das überschritten ist, dann ist wirklich gut. Da sollte man vorher eine gute Planung haben, dass es gar nicht erst passiert.
Sie sagen, Sie riechen dran, schmecken. Das heißt ja, Sie trauen Ihren Sinnen.
Ja.
Kann heute noch jeder seinen Sinnen trauen?
Also das sollte jeder für sich üben. Mhm. Und gerade bei Milchprodukten, die schimmeln von oben, das sehe ich. Sie können vielleicht ein bisschen bitter schmecken, dann tue ich sie weg. Mhm. Aber das kann jeder. Mhm.
Aber Milchprodukte, viele trinken ja schon gar keine normale Kuhmilch mehr, sondern sind umgestiegen auf Mandelmilch, Hafermilch. Was ist denn hier gesünder?
Also grundsätzlich sagen wir, Kuhmilch sollte schon drin bleiben, weil das Kalzium da drin einfach sehr gut verfügbar ist und Milchprodukte inzwischen auch eine wichtige Quelle für die Jodzufuhr sind. Das fällt bei Hafer- und Mandelmilch weg. Mhm. Wenn man jetzt sehr viel trinkt, ist unsere Botschaft 2 Milchprodukte am Tag und darüber hinaus dann auf Hafer- oder Mandelmilch umsteigen. Aber die Kuhmilch ganz zu verdammen, das finden wir nicht so gut.
Was würden Sie denn sagen, muss jeden Tag auf den Speiseplan?
Gemüse, Obst und ein Vollkornprodukt in Form von Müsli oder Brot zum Beispiel.
Und die berühmten Nüsse, die man immer so nebenbei snackt?
Ja, das dürfen ein paar sein, wobei es dürfen nicht zu viel sein. Man sagt so 25 Gramm und das ist wirklich ein kleines Händchen voll. Mhm. Also die ganze Tüte ist einfach kalorisch dann zu viel. Aber ein paar Nüsse sind immer gut, weil die natürlich auch sehr nährstoffreich sind.
Was hoffen Sie denn, wir haben jetzt nur noch 1 Minute Zeit, was hoffen Sie denn, was die Zuschauer, Zuschauerinnen heute mitnehmen aus der Sendung?
Ich hoffe, dass sie einfach eine Begeisterung für Gemüse und Obst entwickeln, denn gerade wenn man von den Sinnen spricht, was noch Bunteres gibt es eigentlich nicht. Also so ein Gemüseregal macht ja eigentlich richtig Spaß, wenn man es mal bewusst wahrnimmt. Und da würde ich mich freuen, wenn das so ein bisschen ankommt.
Und wenn man es nicht schafft, weil man nicht auf dem Markt vorbeikommt oder im Gemüseladen, Supermarkt, ist dann doch gut, wenn ich ab und zu mal Multivitaminpräparate nehme, wo besonders viele Nährstoffe oder Sie sprachen gerade Kalzium an, drin sind.
Ich würde dann auf Tiefkühlgemüse umsteigen. Das geht auch ganz schnell und ist völlig okay.
Also sublimieren, Nahrungsergänzungsmittel?
Eher nicht.
Okay, das war ein Statement. Vielen Dank. Danke gerne für diese vielen Informationen und vor allem für das Lustmachen auf gesundes Essen. Morgen kommt der Schauspieler Michael Epp. Freuen wir uns auch sehr drauf. Und natürlich auch, wenn Sie wieder dabei sind, morgen 18:45 Uhr hier bei Das geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss und achten Sie mal drauf, was Sie heute auf dem Teller haben. Was Gesundes kann ruhig drauf. Sagte sie streng zum Schluss.
Dankeschön.